Ein Hinweis in eigener Sache. Yuval Noah Harari ist im Moment der gefragteste Vordenker der Zeit. Sein neues Buch Nexus schoss in den Bestsellerlisten ganz weit nach oben. Praktisch jedes große Medium hat Interviews oder Gastbeiträge mit ihm. Wir hatten das erste. Wir durften nach Tel Aviv und ihn interviewen. Leider besucht er Deutschland ja nur einmal ganz kurz in diesem Jahr während der Frankfurter Buchmesse, aber Sie können das bestmögliche Pendant genießen. Und zwar den Big Bang KI-Abend mit Yuval Noah Harari. Das ist eine zweigeteilte Veranstaltung, und zwar zum einen gibt es die Talkrunde mit eben den besten Zitaten von Harari, die von hochrangigen Expertinnen und Experten gechallenged werden. Brigitte Zyprius ist unter anderem dabei, die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin. Und zum Zweiten gibt es den Fit for KI Workshop, wo Sie Praxisbeispiele bekommen rund um den Einsatz von KI im Alltag mit Professor Dr. Jan Klaas von Treg. Und das zahlt auch auf das KI-Zertifikat ein, das Sie nach der Veranstaltung bekommen und so nach innen und außen Ihre Fähigkeiten rund um KI belegen können. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und da können Sie sich auch ganz schnell anmelden. Der Wunsch nach Sicherheit ist seit jeher einer der stärksten bei den Menschen, aber gerade in diesen Zeiten ganz besonders. Wir wissen, geopolitisch ist wahnsinnig viel im Fluss. Die Vorherrschaft des Westens endet ein bisschen, das macht schon einige nervös. Noch viel mehr, glaube ich, der Klimawandel, der bedroht uns, unsere Häuser und so weiter. Wie einige sagen, mit kaum noch versicherbaren Schäden. Und natürlich drittens die Digitalisierung inklusive künstlicher Intelligenz, die vieles verändert und manche fürchten sogar, naja, dass KI ihren Job eventuell auch ersetzen könnte. Und über diese Gemengelage und all die Ableitungen sprechen wir in diesem Do Business Talk. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thorsten Gersch, ich bin Chefredakteur der DUB Unternehmer, Medien und begrüße als erstes meine Herausgeberin sozusagen, Brigitte Zyprius. Grüße Sie, guten Morgen.
Morgen, Herr Gersch.
Also, wir sprechen heute über die Art und Weise, wie wir digitalisieren, was das mit uns macht und das auch mit jemandem, dessen Job es sozusagen ist, für Sicherheit zu sorgen. Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna. Ich grüße Sie, Herr Leitermann. Hallo.
Einen schönen guten Morgen, Herr Gersch. Einen schönen guten Morgen, Frau Zyprius.
Morgen, Herr Leitermann.
Damit übergebe ich sozusagen an Frau Zyprius, den Co-Host der Veranstaltung hier.
Ja, vielen Dank, Herr Gersch. Herr Leitermann, ich habe natürlich mal wieder in Vorbereitung unseres Interviews ein bisschen über Sie und Ihr Unternehmen recherchiert und habe festgestellt, dass es das Unternehmen ja jetzt schon seit über 100 Jahren gibt. Sie begleiten mit den Versicherungen Menschen ihr Leben lang. Sie machen Sparverträge, sie bieten Versicherungen in allen möglichen Bereichen an und sie bieten auch Finanzierungsprodukte an. Das wusste ich beispielsweise nicht. In über 100 Jahren musste sich das Unternehmen natürlich schon mehrfach neu erfinden, erforderlich aufgrund von technischen Weiterentwicklungen. Also wenn ich beispielsweise an die Autoversicherung denke, die Sie dann sicher irgendwann eingeführt haben. Und jetzt, Herr Gersch hat es eben in der Anmoderation schon angetextet, aufgrund der Veränderungen der Umwelt. Jetzt geht es um das Thema Elementarschadenversicherung und alles, was damit zusammenhängt. Und Sie als CEO eines solch großen Unternehmens, Sie haben ja immerhin über 10.000 Beschäftigte, müssen diese Veränderungen jetzt wieder auf den Weg bringen, moderieren und begleiten. Digitalisierung ist dabei schon lange ein Thema. Darüber haben wir auch schon mal miteinander gesprochen. Und seit ChatGPT spätestens liegt der Fokus aber jetzt ganz eindeutig auf der künstlichen Intelligenz. Und da, denke ich, sind Sie als Unternehmen ja in zweierlei Hinsicht gefordert. Es geht zum einen um die Frage, wie können Sie künstliche Intelligenz für Produkte einsetzen? Und es geht zum anderen um die Frage, was macht das mit den Mitarbeitenden? Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden mit? Wie können Sie Ängste vielleicht auch der Mitarbeitenden zerstreuen? Und mit der Frage würde ich dann auch gerne gleich einsteigen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich Sorge machen, dass die KI ihre Arbeitsplätze wegrationalisiert. Wie gehen Sie in Ihrem Unternehmen damit um? Wie sehen Sie das? Wie handhaben Sie das?
Ja, Frau Zübis, in der Tat, das ist ein großes Thema für die Mitarbeitenden, weil natürlich die Medien auch immer wieder signalisieren, künstliche Intelligenz schafft Arbeitsplätze ab, Angst um die Arbeitsplätze in verschiedenen Lebensbereichen. Ähnliche Diskussionen hat man natürlich auch bei der Digitalisierung. Auch dort war die Sorge, dass es Arbeitsplätze kosten würde. Wir im Unternehmen hatten diese Diskussion natürlich auch. Ich glaube, man muss den Menschen so ein bisschen die Sorge nehmen. Also erstens ist es ja so, dass künstliche Intelligenz nicht mit Fingerschnippen in Unternehmen einzuführen ist. Da kommen wir ja vielleicht im Verlauf des Interviews noch drauf. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch als Unternehmensleitung die Sorgen und Nöte ernst nehmen und mit den Mitarbeitern eben auch gemeinsam Wege finden und auch deutlich machen, dass es keine Arbeitsplätze kosten wird. All das haben wir in unserem Unternehmen geregelt. Also ich würde sagen, ich verstehe die Sorge. Aus meiner Sicht ist sie aber unbegründet.
Da gibt es Vereinbarungen mit dem Betriebsrat bei Ihnen oder was meinen Sie damit? Sie haben das im Unternehmen geregelt.
Ja, also zum einen stelle ich immer die Frage, welche Möglichkeiten stellt man den Mitarbeitern zur Verfügung, damit sie mit künstlicher Intelligenz auch mal so ein bisschen spielerisch auch üben können. Einfach die Sorge nehmen. Und wir haben in unserem Haus, sind genau diesen Weg gegangen. Sie wissen ja vielleicht, wir haben im Jahr 2022 mit Google eine strategische Partnerschaft eingegangen. Wir nutzen also insofern nicht ChatGPT, sondern wir nutzen die Google-Variante für Künstliche Intelligenz Gemini. Und wir haben den Mitarbeitern quasi über Gemini in einem geschlossenen Bereich das Weltwissen zur Verfügung gestellt. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mit diesem Tool üben, prompten sozusagen und einfach mal testen, was liefert die Künstliche Intelligenz bei der einen oder anderen Frage. Sind die Antworten denn richtig? Was kann man da alles da fragen? Man kann sich Texte übersetzen lassen, man kann sich auch Textbausteine geben lassen, man kann mal versuchen, einen Kundenbrief damit beantworten zu lassen. All das steht allen unseren Mitarbeitern zur Verfügung, um einfach damit zu üben. Das ist der erste wichtige Aspekt. Übt damit, lernt, müsst keine Sorge haben, es findet in einem geschlossenen Raum statt, sodass also auch die Fragen gar nicht erst ins öffentliche Netz gehen, was zum Beispiel bei ChatGPT ja der Fall wäre. Also da die notwendige Sicherheit, um eben auch Datenschutz zu gewährleisten.
Genau.
Und dann muss es natürlich auch eine Vereinbarung mit den Betriebsverfassungsgremien geben. Also allein die Aussage des CEO, ihr müsst euch keine Sorge machen um eure Arbeitsplätze, ist in der Regel für Betriebsverfassungsgremien so ein bisschen zu wenig. Und wir haben da intensiv darüber diskutiert. Und ich meine, wir sind eines der ersten Unternehmen, die auch eine Betriebsvereinbarung zu künstlicher Intelligenz mit den Betriebsräten abgeschlossen hat. Und die sieht vor, weil wir eben alle nicht wissen, was kommt in der Zukunft auf uns zu und wie viele Arbeitsplätze in Anführungszeichen werden denn da tatsächlich gefährdet sein. Ich sage eben keine. Und wir haben das so geregelt, dass wir eine Vereinbarung haben, die über 5 Jahre den Mitarbeitern die Sicherheit gibt, dass wir keine Arbeitsplätze abbauen, die in irgendeiner Form eine Anwendung von künstlicher Intelligenz haben. Also dort, wo wir künstliche Intelligenz einsetzen, sind sich die Mitarbeiter sicher, dass in den nächsten 5 Jahren kein Arbeitsplatzabbau in diesen Bereichen besteht, also sprich keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen ausgesprochen werden. Und wir haben die Vereinbarung, dass wir in 3 Jahren gemeinsam uns hinsetzen und mal einen Blick darauf werfen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Und in welchen Bereichen denn künstliche Intelligenz jetzt eingesetzt wurde und was das für Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und auf die Arbeitsplatzsituation hat. So, das ist die Vereinbarung, die wir getroffen haben. Insofern die Beruhigung für die Mitarbeitenden. Betriebsverfassungsgremien haben da auch ihre notwendigen Dinge damit auch erledigt. Und wir als Unternehmensleitung sind damit fein, weil wir insbesondere auch in der Zukunft vor dem Hintergrund demografischer Themenstellungen ja eigentlich eher damit konfrontiert sind, dass wir weniger Mitarbeiter haben, weil schlicht und ergreifend durch den demografischen Wandel und durch die Babyboomer-Generation eigentlich eher die Mitarbeiter weniger werden und wir eher das Problem haben, wo bekommen wir denn noch Mitarbeitende her, um die zukünftige Arbeit zu bewältigen? Das ist für mich eigentlich im Moment die viel größere Sorge als die Sorge, dass über künstliche Intelligenz Arbeitsplätze abgebaut werden.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das Thema diskutieren wir auch innerhalb der Justiz, wo das ja ganz evident ist, dass da Personal fehlt und wie man auch die Frage, wie weit man da künstliche Intelligenz nutzen kann, um tatsächlich Arbeit noch zu bewältigen. Und ich glaube, das ist auch bei Ihnen so ein Thema. Wahrscheinlich wird man künstliche Intelligenz nutzen, um Arbeit zu bewältigen, weil man sie anders gar nicht mehr geregelt kriegt. Und es gibt natürlich, das glaube ich auch sofort, keine betriebsbedingten Kündigungen wegen des Einsatzes von KI. Aber es werden wahrscheinlich schon Arbeitsplätze wegfallen, zumindest mal mittelbar auch durch den Einsatz von KI und der Tatsache, dass es ohnehin schwieriger wird, Menschen zu finden, die die Jobs machen.
Also die Arbeitswelt wird sich natürlich verändern. Es werden andere Anforderungsprofile, andere Skills werden natürlich auch gefordert sein. Insofern bin ich bei Ihnen. Es werden sicherlich die Arbeitsplätze an der einen Stelle durch Arbeitsplätze an einer anderen Stelle entstehen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, das sind natürlich dann gegebenenfalls nicht die gleichen Mitarbeiter, aber das ist eben genau das Thema. Wir haben auf der einen Seite jetzt für unser Unternehmen, Sie hatten es genannt, 10.000 Mitarbeiter haben wir im Unternehmen. In den nächsten 10 Jahren sind 50% der heutigen Mitarbeitenden nicht mehr da. So, die Arbeit wird aber da sein. Wir sind ein wachsendes Unternehmen und insofern werden wir natürlich weiter Personal anbauen mit allen Schwierigkeiten, die der Arbeitsmarkt da tatsächlich auch mit sich bringt. Und das bedeutet natürlich, dass wir Menschen mit anderen Skills am Arbeitsmarkt suchen und andere scheiden eben aus dem Arbeitsleben aus. Im Moment sind wir sogar dabei, mit denjenigen, die in den nächsten Jahren ausscheiden, Vereinbarungen zu treffen, ob sie sich vorstellen können, über die eigene Lebensarbeitszeit hinaus fürs Unternehmen tätig zu sein, teilweise in Teilzeit, um ein Stück weit es zu kompensieren. Also ich sehe da schon die Möglichkeit, auf der einen Seite mit künstlicher Intelligenz Antworten zu bieten auf die abnehmende Anzahl der Arbeitnehmerschaft und auf der anderen Seite eben durch Verlängerung der Lebensarbeitszeit für Mitarbeitende in einem Büroberuf, das ist ja anders als im Handwerk, wo wir über die Dachdecker reden, in einem Büroberuf mit Schreibtischtätigkeit ist ja sowas auch leichter vorstellbar. Und wir haben festgestellt bei einer Befragung, bei den Mitarbeitern, die in den nächsten 5 Jahre turnusmäßig ausscheiden werden, 60% der Mitarbeitenden sind bereit, in Teilzeit eben länger zu arbeiten für weitere 2 bis 3 Jahre. Das ist eine positive Botschaft. Und das kombiniert mit künstlicher Intelligenz, glaube ich, kriegt man das Arbeitskräftethema für die Zukunft gut in den Griff.
Super, das spricht aber ja auch für Ihr Unternehmen als Arbeitgeber, muss man ehrlicherweise sagen, wenn die Leute sagen, wir sind
Absolut.
trotz Eintritt ins Rentenalter durchaus weiterzuarbeiten. Das finde ich gut. Kompliment.
Dankeschön. So interpretiere ich das im Übrigen auch.
wenn wir die, also ich finde es auch gut und auch dazu Glückwunsch, muss ich ehrlich sagen, dass Sie es gleich richtig gemacht haben, die Mitarbeitenden einzubinden. Und diese Idee von, ich stelle euch hier Tools zur Verfügung und damit könnt ihr üben und da könnt ihr mal gucken, wie sowas funktioniert, finde ich eine super Idee, weil in der Regel ist es ja so, dass die Angst entsteht, weil man nicht weiß, was kommt. Wenn man aber das Thema kennt, dann muss man eigentlich auch keine Angst mehr haben. Da kann man allenfalls eine Gefahr sehen oder sowas, aber man muss nicht irrationale Ängste haben in irgendeiner Form. Und das ist ein guter Weg. Und mit dem Betriebsrat da zur Vereinbarung zu kommen, ist natürlich auch immer das Richtige. Wenn wir jetzt mal gucken, was nehmen Sie denn tatsächlich schon an KI im Unternehmen in Anspruch? Es gibt ja ganz unterschiedliche Anwendungen von künstlicher Intelligenz und man spricht ja immer gerne von künstlicher Intelligenz, wenn es eigentlich auch um eine sehr viel schlichtere Datenverarbeitung geht. Wollen Sie vielleicht mal sagen, was Sie ungefähr denken, wie viele Anwendungen Sie bereits im Unternehmen haben? Und vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wo Sie tatsächlich schon KI einsetzen?
Also wir haben natürlich seit vielen Jahren, ich meine, künstliche Intelligenz ist jetzt nicht ja nun ein Thema seit 1, 2 Jahren, das ist ja schon viel länger. Was jetzt eben eigentlich so den Durchbruch geschafft hat, ist generative künstliche Intelligenz. Die prädiktive künstliche Intelligenz haben wir in der Vergangenheit ja auch schon im Einsatz, gerade im Versicherungsbereich, wo es darum geht, eben große Datenmengen zu analysieren und Risikomodelle oder auch Prognosemodelle zu erstellen. Das haben wir natürlich in der Vergangenheit im Versicherungsbereich, wie alle Unternehmen natürlich im Einsatz. Jetzt geht es ja mehr um die Selbstlernende, um was Neues, um Kreatives abzubilden. Und da sind wir im Moment dabei, einen sogenannten KV-Business-Assistenten einzuführen. Nehmen Sie sich vorstellen, wir als großer privater Krankenversicherer haben über 1.000 Krankenversicherungstarife im Bestand. Also die sind nicht alle mehr im Verkauf, aber im Bestand. Und Wir müssen natürlich, auch wenn da nur ein, zwei Kunden versichert sind, müssen natürlich den Bestand, natürlich und die Bestandstarife auch weiterhin pflegen und erhalten. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn Kunden anrufen und zu ihrem Tarif spezielle Fragen haben, dass das natürlich für die Mitarbeitenden eine relativ große Suchaufgabe ist. Das sind natürlich alles Fachkräfte, die es in Windeseile hinbekommen. Aber dennoch brauchen sie natürlich je nach Fragestellungen einige Minuten, um dann auch die Antwort zu finden. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten sämtliche 1000 Tarife der künstlichen Intelligenz angelernt und sind jetzt dabei, ganz aktuell in einem größeren, zunächst in einem Pilotverfahren, jetzt aber noch auf mehrere hundert Mitarbeiter ausgerollt, diese künstliche Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Aufgabe ist es jetzt der Mitarbeiter, damit konkret in der Arbeitswelt bei Kundenanfragen die Fragen da einzugeben und das Thema weiterzuentwickeln. Die künstliche Intelligenz muss nicht weiter angelernt werden. Ich sagte ja eingangs, das ist nicht einfach mit Fingerschnippen zu machen. Muss ich jetzt vorstellen, die KI-Module oder Tools, die wir heute haben, sind mit dem normalen Sprachgebrauch vertraut, aber eben nicht mit dem versicherungstechnischen Sprachgebrauch. Also sowas wie vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung ist ein bisschen schwieriger, ja, das zu verarbeiten und die Folgen daraus eben auch. Und deswegen ist es jetzt natürlich die schwierige Aufgabe auch der künstlichen Intelligenz, den versicherungstechnischen Sprachgebrauch anzulernen. Da sind wir dabei, das haben wir jetzt auch getan. Die ganzen Tarife sind jetzt eingelernt. So, und jetzt geht es eben darum, den Mitarbeitenden das Prompten, das richtige Prompten beizubringen. Also heißt, wie stelle ich der künstlichen Intelligenz denn jetzt die Frage, damit ich auch eine gute Qualität in der Antwort bekomme? So, und das ist jetzt auf mehrere hundert Mitarbeiter ausgerollt. Das heißt, die Mitarbeiter werden im Prompten geschult, ja, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann gibt es natürlich nochmal eine Schleife, wenn dann die Antwort nicht korrekt war, eben dann auch die Antwort entsprechend zu korrigieren. Und deswegen braucht es natürlich die Fachkräfte, ja, die auch beurteilen können, ob die Antwort jetzt im versicherungstechnischen Bereich richtig ist. Und genau das haben wir jetzt ausgerollt. Das nennen wir KV-Wissensassistent. Und wenn wir das jetzt in der Krankenversicherung zum Erfolg geführt haben, das heißt, die Antwortqualität noch weiter verbessert ist, dann werden wir das auch zum Beispiel im Bereich der Kompositversicherung, wo es dann auch um Tariffragen geht, was ist versichert. Also da können wir das Beispiel, ist jetzt ein Mähroboter, ist da jetzt versichert, oder ein Schwimmbadroboter, ist der versichert, und wo ist der versichert und in welchem Tarif ist er versichert? Solche Dinge kann man sich denken, dass das zukünftig dann auch im Kompositversicherungsbereich der Fall ist. Heute sind wir jetzt dabei, weil es für uns die größte Sparte ist und natürlich damit auch Produktivitäts- und Effizienzsteigerungspotenzial zu heben sind, setzen wir das zunächst mal jetzt in der Krankenversicherung ein. Das wird sicherlich den Mitarbeitern helfen beim Suchen. Geht es darum, eben einfach auch Themen, die man jetzt vielleicht nicht so gerne macht oder die aufwendig sind, das Suchen zu verkürzen und damit eben mehr Qualität und mehr Service dem Kunden zu bieten, weil wir einfach schneller werden und damit eben auch die Mehrarbeit, die da ist in einem wachsenden Unternehmen, über den Weg eben auch deutlich für den Mitarbeitenden zu erleichtern. Das sind positive Anwendungsbeispiele und sollten den Mitarbeitern eigentlich eher Mut machen, dass so ein Assistent wirklich Assistenz bietet und hilft und nicht den Arbeitsplatz kostet.
Ja, sehr gut. Das ist ein sehr anschauliches Beispiel, finde ich, und würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, den Sie vorhin schon mal so ein bisschen angetippt haben und wo es ja doch auch immer viele Fragen zu gibt. Das ist die Frage mit dem Scoring. Also gebe ich Leuten eine Versicherung beispielsweise oder müssen sie einen höheren Versicherungstarif bezahlen, wenn sie in einer bestimmten Gegend wohnen oder wenn sie einen bestimmten Namen haben? Da können Sie vielleicht noch mal sagen, wie ihr
Also,
Unternehmen dazu steht.
Namen geht ja gar nicht. Ja,
Nee,
das ist klar,
absolut.
das ist das ganz klar verneinen muss. Das ist ja nun auch rechtlich untersagt. Das wissen wir alle. Natürlich gibt es Möglichkeiten mit der künstlichen Intelligenz durch Einspielen von Geodaten und von Polizeistatistiken, wo jetzt die Einbruchsgefahr größer ist, wo Fahrzeuge besser in der Garage stehen als in der Straße. Solche Dinge, die gibt es, und das gepaart natürlich mit den eigenen Beständen. Da gibt es eine ganze Menge von Ideen, die durchaus denkbar sind. die natürlich dann auch bei der Risikokalkulation eine Rolle spielen können. Insofern kann man sich künftig, heute sicherlich noch nicht, aber künftig kann man sich natürlich vorstellen, dass eine Tarifierung eben auch stattfindet nach dem Motto, wie groß ist die Einbruchgefahr in dieser Region, in der dieser Haushalt residiert, und dass sich das dann gegebenenfalls auf die Prämien auswirken kann. Das kann man sich vorstellen, und das ist natürlich mit künstlicher Intelligenz dann durchaus auch zukünftig möglich. Heute sind wir noch nicht so weit, dass man das wirklich flächendeckend nutzen kann, aber genau diese Ideen sind ja richtig, wie wir es heute ja auch schon machen. Denken Sie an die ZIRS-Zonen, Sie hatten vorhin Elementarrisiken angesprochen. Auch da haben wir ja regionale Aufteilungen, wo wir wissen, das ist eben ZIRS 1 oder ZIRS 4, und danach richtet sich natürlich ein Stück weit auch die Risikopositionierung. Und darüber hinaus, ich spreche ja immerhin mit der ehemaligen Justizministerin, darüber hinaus ist natürlich der politische Einfluss, zum Beispiel im Kontext der Nachhaltigkeit, geht ja durchaus in die Richtung, dass Unternehmen, die nach einer noch genau festzulegenden Definition nicht nachhaltig arbeiten und nachhaltig sind, gegebenenfalls bei den Banken mit einem Kreditzuschlag oder einem Zinszuschlag, weil das Kreditrisiko vermeintlich höher ist, und im Versicherungsbereich ebenfalls. So nach dem Motto, Nachhaltigkeit ist nicht sichergestellt und damit einen höheren Risikozuschlag im Versicherungsbereich bekommen. Das ist aber eher politisch motiviert als sachlich-inhaltlich motiviert. Aber solche Themen kommen natürlich auf uns zu, sei es eben mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz zum Wohle des Kunden und sei es gegebenenfalls aus dem politischen Umfeld. Ja, da muss dann der Kunde selbst entscheiden, wie er damit umgeht.
Genau. Politisch motivierte Entscheidungen. Übermorgen tritt die AI-Verordnung der Europäischen Union in Kraft. Sie tritt zwar übermorgen in Kraft, aber die meisten Regelungen sind erst in 2 Jahren anzuwenden. Und diese Verordnung regelt ja auch sehr klassisch. Je höher das Risiko ist für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte, desto strenger sind die Vorgaben. Und Sie sind natürlich aber in einem Bereich, wo sehr viele Daten verarbeitet werden, die ja grundrechtsrelevant sein können, die Gesundheitsdaten verarbeitet werden und so weiter und so fort. Und da in dem Zusammenhang auch die Frage, wie bereiten Sie sich darauf vor und wie beurteilen Sie diese Regelungen der EU? Ist es zu viel reguliert? Ist es zu wenig reguliert? Kommen Sie damit gut durch? Oder was würden Sie mal sagen? Wie geht das?
Also man muss sich ja grundsätzlich die Frage stellen, wie viel Regulatorik verträgt die Versicherungswirtschaft noch und
Nicht
wann
nur
ist
die
es wichtig?
Versicherungswirtschaft, auch
In dem Fall nicht nur die Versicherungswirtschaft, aber in dem Fall, wenn wir über Gesundheitsdaten reden, da ist es ja nochmal besonders verschärft, was man ein Stück weit auch nachvollziehen kann. Ich meine, manchmal würde ich mir wünschen, auch ein bisschen mehr Zutrauen und Vertrauen in die Unternehmen zu haben. Sie haben erwähnt, wir sind über 100 Jahre alt geworden. Wir haben immer mit Gesundheitsdaten von Kunden zu tun gehabt. Und das ist bisher, toi, 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 mal auf Holz klopfen, nie in irgendeiner Form was passiert, wo Kundendaten unrechtmäßig in irgendeiner Form verwendet worden sind. So, und insofern haben wir doch natürlich selbst ein erhebliches Interesse daran, dass wir Kundendaten natürlich schützen und die Gesundheitsdaten erst recht. Da kann es ja gar keine zwei Meinungen geben. Ob es jetzt richtig ist, alles im Detail, gerade im Gesundheitsbereich und Gesundheitsdaten, ob es richtig ist, da jetzt immer alles im Detail zu regeln oder so, wie es Ihr heutiger Kollege, der Bundesjustizminister Buschmann, mal gesagt hat, auf die Frage, wir haben hier es mit ethischen Fragen auch zu tun, wie viel lassen wir eigentlich zu, wie viel regulieren wir, wie stark engen wir ein? Sagen, lasst uns doch erstmal schauen, wie die künstliche Intelligenz wirkt, in welchen Bereichen sie eingesetzt wird, bevor wir schon von vornherein Innovation zerstören, indem wir gar nicht erst die Möglichkeit schaffen, auch ein Stück weit zu explorieren. So, und das gilt ja im Grunde genommen für die Gesundheitsdaten auch. Wichtig sind natürlich bestimmte Spielregeln. Wenn wir künstliche Intelligenz da einsetzen wollen, dann müssen natürlich die Daten pseudonymisiert sein. Das ist doch ganz klar. Natürlich darf es auf gar keinen Fall die Datensätze in irgendeiner Form auf eine Person zurückzuführen sein, wenn man es für wissenschaftliche Zwecke oder auch für analytische Zwecke einsetzen will. Also da sind wir natürlich auch noch dabei, die ganzen auch datenschutzrechtlichen Fragestellungen noch stärker auch unter dem Hintergrund des AI jetzt unter die Lupe zu nehmen. Aktuell ist es für uns kein Thema, weil die Daten, die wir derzeit verwenden, sind reine interne Daten. Die haben Daten noch gar nichts zu tun. Das Und da muss man noch Wege finden, wie wir das für die Zukunft, würde ich mal sagen. Das ist noch Perspektive, wie wir das in der Zukunft handhaben. Aber bisher auch schon das oberste Gebot bei allen Fragestellungen. Ich kann Ihnen versichern, bei der Diskussion mit Google vor über 2 Jahren, bevor wir die Verträge mit Google unterschrieben haben, das Thema, mit dem wir uns am intensivsten beschäftigt haben, war die Frage, wie schützen wir unsere Daten? Wie schützen wir unsere Daten vor Zugriff? Welche Gefahren bestehen? Welche rechtlichen Zugriffe sind auch durch staatliche Organisationen möglich? Das war zentraler Punkt für die ganzen Diskussionen, bevor die Verträge unterzeichnet worden sind. Also man muss sich sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen und oftmals steckt eben der Teufel im Detail. Also da haben wir noch eine ganze Ecke des Weges vor uns. Nichtsdestotrotz müssen wir künstliche Intelligenz einsetzen und setzen sie derzeit in Bereichen ein, die datenschutzrechtlich unproblematisch sind.
Aber ich habe schon verstanden, dass Sie sagen, Regulierung im Grundsatz ja, aber nicht überregulieren.
Genau.
Ja,
Also
danke.
machen wir uns nichts vor, wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die gilt europaweit. Manchmal würde ich mir wünschen, dass sie europaweit auch gleich angewandt wird. Da gibt es durchaus irgendwie unterschiedliche Interpretationen. Ich weiß nicht, ob das mit Wetterlagen zu tun hat oder je weiter man nach Norden kommt, desto gründlicher und desto intensiver werden die Verordnungen angewandt. Das vielleicht nur so als ein scherzhafte Bemerkung. Wir müssen Datenschutzregeln einhalten, aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, gerade in Deutschland, dass in allen Bundesländern die Datenschutzverordnung gleich angewandt wird. Wir haben hier teilweise auch Wettbewerbsverzerrungen mit dem Ausland. Also da ist eine ganze Menge da, aber bitte mit Augenmaß und auch mit einem gewissen Pragmatismus, der nicht bedeutet, dass man mit den Dingen leichtfertig umgeht. Bitte auch das Vertrauen in handelnde Personen, in Unternehmen, in Erfahrungswerte in den Unternehmen und auch mal verstehen, dass es das Schlimmste für ein Unternehmen ist, wenn in irgendeiner Form ein Datenschutzverstoß entsteht. Also wir haben ja ein ureigenes Interesse, wenn unsere Geschäftsmodelle funktionieren sollen, Daten unserer Kunden zu schützen. Und daran führt kein Weg dran vorbei.
Das geht ja ein bisschen auch so in die Richtung, die wir oft in Deutschland in der Debatte haben. Wir sind ja in Deutschland diejenigen, die immer am ehesten von den Risiken reden. Also wenn es um irgendwas Neues geht, dann geht es vor allen Dingen um die Risiken und nicht um die Chancen. Und das ist ja auch der Gegensatz, den wir immer gerne zu Amerika aufmachen, dass wir sagen, dort wird immer zunächst mal von den Chancen geredet und von den Möglichkeiten, die es gibt, während wir gleich sagen, aber was könnte dann passieren? Und das geht ja auch so in die Richtung, ne, die Sie eben gesagt haben. Das denke ich
Genau,
auch.
genau.
Aber wie sehen Sie es mit der digitalen Souveränität in Deutschland? Also würden Sie sagen, wir kommen damit, mit dem, was wir in Deutschland machen, kommen wir klar? Oder sagen Sie, wir sind zu sehr abhängig, von den amerikanischen, vor allen Dingen Unternehmen? Sie haben ja eben auch gleich gesagt, wir haben mit Google einen Vertrag geschlossen und, eben nicht dem Unternehmen, was künstliche Intelligenz in Deutschland entwickelt und in Heidelberg sitzt. Also wir nehmen da auch die Amerikaner mit rein und machen es nicht mit unseren Möglichkeiten, die ja durchaus auch bestehen.
Ja, also da muss man mal sehen, wie weit sind wir mit den deutschen Möglichkeiten? Also Aleph Alpha, den Namen zu nennen, die sind da sicherlich auf gutem Wege, aber sie sind natürlich noch bei weitem nicht so weit wie ChatGPT oder wie Gemini. Insofern muss man sicherlich heute Moment zugestehen, da sind die Amerikaner schlicht und ergreifend weiter. Man stellt sich so ein bisschen die Frage, wo kommt das eigentlich her? Weil wenn man sieht, wie viel Patentanmeldungen aus Deutschland kommen, da muss man feststellen, hinter den Amerikanern liegen wir weltweit auf Platz 2 bei den Patentanmeldungen, 2 oder 3, also eher unter den Top 3 auf jeden Fall. Und dann stellt man sich die Frage, was passiert eigentlich mit den Patenten und warum kommt man nicht in die Anwendung? Also unser Problem, und das hängt vermutlich auch ein Stück weit damit zusammen, was Sie sagten, Frau Zypries, mit den Risiken. Wir sehen immer in erster Linie die Risiken und versuchen erstmal die Risiken auszuschließen, bevor wir mal testen, wie groß sind eigentlich die Chancen. Und das mag auch eine Erklärung sein, warum wir tolle Patente haben, aber in die Anwendung nicht kommen. Und die
Stichwort
Amerikaner sind eben
MP3.
stärker. Bitte?
Stichwort MP3-Player.
Ja, die Amerikaner sind eben da schneller in der Anwendung. Die probieren, und wenn sie funktioniert, weg damit und was Neues. Und wir sind nicht so die Experimentierfreudigen, weil wir immer zu sehr auch immer das unter regulatorischen System. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickeln sich auch die Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz und die künstliche Intelligenz in Deutschland weiterentwickeln. Da werden natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen, ist klar. Aber da, glaube ich, müssen wir noch schneller werden. Ich schließe nicht aus, dass wir da aufholen können. Das wird man jetzt gerade in Heidelberg auch sehr genau beobachten. Die Entwicklung des Unternehmens schauen wir schon an. Aber es sind natürlich auch ganz andere Dimensionen. Die 500 Millionen ist für Adam Alpha natürlich toll. Aber wir reden in Amerika über Milliarden, die da investiert werden an unterschiedlichen Stellen bei Google, bei Microsoft, bei so vielen anderen, bei Amazon. Und da muss man mal sehen, wir haben da völlig andere Rahmenbedingungen, ganz andere Volumen, die investiert werden. Künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln, kostet sehr, sehr viel Geld. Auch in den Unternehmen kostet das Geld. Und da muss man sich fragen, werden die Gelder in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt und sind vor allen Dingen die Rahmenbedingungen für Investitionen? Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Venture Capital und Private Equity. Sind denn die Rahmenbedingungen dafür wirklich geschaffen? Und da höre ich aus der Community, dass wir erhebliche Standortnachteile haben, weil eben die Rahmenbedingungen, insbesondere die steuerlichen Rahmenbedingungen, nicht geschaffen sind. Ich will jetzt nicht vom Thema ablenken, aber das sind so die Gründe, warum wir in Deutschland nicht deutlich weiter sind und was uns natürlich ein Stück weit in der Souveränität natürlich auch behindert. Auf der anderen Seite reden wir natürlich auch über die Technologie. Da ist die Frage immer wieder auch, wenn wir KI geht ja nicht ohne Cloud. Also brauchen wir große Serverlandschaften, auf der die Cloud abgebildet wird. Müssen die immer in den USA stehen? Nein, natürlich nicht. Da stehen ganz große Serverfarmen auch in Europa. Irland ist ja da auch ein Beispiel, aber auch in Deutschland entstehen große Rechenzentren. Auch die ausländischen Gesellschaften, also Google und Amazon, bauen ja auch große Rechenzentren hier in Deutschland auf. Insofern haben wir da sicherlich noch mal ein bisschen einen anderen Aspekt der Souveränität. Man muss nur aufpassen, wer hat dann, wenn es amerikanische Provider sind, wer hat dann am Ende des Tages halt doch den Zugriff auf diese Daten? Also Souveränität ist wichtig und wie wichtig das ist, das hat ja auch der jüngste Fall gezeigt, mit dem Cyberangriff. Das heißt, es war kein Cyberangriff, aber mit einem Update, was eingespielt worden ist und dazu geführt hat, dass ja nun Flughäfen und Hotels nicht mehr arbeitsfähig waren. Das sind ja, ich habe Milliardenschaden, Arztpraxen, Banken, Börsen, Supermarktketten waren ja innerhalb von wenigen Minuten alle, die mit Windows-Rechner gearbeitet haben und diese amerikanische Firma beauftragt hatten, ihre Cybersicherheitssoftware zu warten und einzuspielen. Da gab es ein Riesenproblem und das zeigt natürlich, wie stark die Abhängigkeit ist. So, was kann man dagegen tun? Man kann versuchen zu diversifizieren und auf der anderen Seite natürlich versuchen mit eigenem Know-how natürlich vielleicht auch eine eigene Cyber-Security aufzubauen in den Unternehmen. Das wird sicherlich nur wenigen gelingen, aber man kann ja dann nur versuchen, mit mehreren Anbietern zusammenzuarbeiten, um dann eben doch mal einen letzten doppelten Boden drin zu haben, wenn es um solche Konsequenzen geht und man sieht, dass dann mehr Milliardenschaden innerhalb von weniger Minuten entstanden ist. Also die Risiken sind, glaube ich, allen klar und Souveränität in Europa und in Deutschland hilft sicherlich auch ein Stück weit, solche Risiken zu mitmachen.
Jetzt haben Sie so viele Themen angesprochen. Zu allem muss ich was, also ich muss ein bisschen was dazu sagen. Das eine ist das Thema Finanzierungsbedingungen, würde ich gerne sagen wollen. Ich bin ja, wie Sie vielleicht wissen, seit meinem Ausstieg aus der Politik als Angel-Investorin auch tätig und kenne mich deshalb so ein bisschen auch, bin auch im Kuratorium des Startup-Verbandes. Wir wissen, dass die Finanzierungsbedingungen, gerade wenn es um mehr Geld geht, in Deutschland schlecht sind. Aber das liegt, würde ich gerne sagen wollen, nicht an steuerlichen Voraussetzungen, sondern das liegt auch daran, dass sich viele Menschen in Deutschland nicht in dem Maße ins Risiko begeben. Also auch von denen, die Geld haben, wie in Amerika. Das heißt mit anderen Worten, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, dass wir in Deutschland eher risikoavers sind und nicht so sehr unternehmerfreudig, das zeigt sich auch an der Stelle bei Leuten, die durchaus schon viel Geld verdient haben. Die ganzen Family Offices sind dort nicht bereit, so leicht so viel Geld zu geben, wie sie das in den USA tun. Man kriegt da einfach viel mehr und deswegen gehen viele unserer durchaus erfolgversprechenden Startups dann in solchen größeren Runden dann in die USA, weil von da das Geld kommt.
Also das ist sicherlich ein Aspekt. Ich bleibe trotzdem bei der steuerlichen Komponente, weil bei uns die Fonds gleich gewerblich werden und das ist im Ausland nicht der Fall. Und für die Mitarbeitenden, die Anteile an den Unternehmen haben, ist es steuerlich auch hochgradig unattraktiv. Also es gibt da schon die Bitte?
Haben wir geändert letztes Jahr, das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bei Startups, wenn Sie
Also
das
ich
meinen.
habe ja, ich hab mir gerade ein Papier zusammenstellen lassen, weil mit dem aktuellen Finanzminister Lindner da ein Gespräch geführt worden ist zum Thema, was müssen wir tun, um Venture Capital in Deutschland attraktiver zu machen. Und ich habe mir gerade ein Papier von einem Investor, der seit vielen, vielen Jahren auch in Deutschland investiert, zur Verfügung stellen lassen, weil ich auch mal verstehen wollte, wo sind denn jetzt tatsächlich die steuerlichen Hemmnisse. Wenn die Politik daran arbeitet, ist prima. Der zweite Punkt, wo kommt das Geld her? Das sind wir als große Kapitalsammelstellen, als Versicherer natürlich auch immer wieder gefragt. Und
Genau.
da hängt es schlicht und ergreifend damit zusammen mit Solvency II, mit Regulatorik. Und da ist es schlicht und ergreifend so, dass diese Investments so stark mit Eigenmitteln unterlegt werden müssen, dass es für uns schlicht und ergreifend wirtschaftlich und auch unter Eigenmittelgesichtspunkten, also Solvenzgesichtspunkten, keinen Sinn macht, über Gebühr in solche Investments zu gehen. Also da gibt es schon so ein paar Rahmenbedingungen, die man ändern könnte, um mehr Geld dann auch dort zur Verfügung zu stellen. Aber ist jetzt sicherlich ein völlig
Ja.
anderes Thema, ein separates Thema.
Aber ich höre daraus, dass Sie durchaus auch investieren
Ja, selbstverständlich. Wir sind
solche Entwicklungen. Ja, das ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt, dass Sie sagen, okay, ich bin bereit, auch für Entwicklungen, die meinem Unternehmen nützen oder eventuell nützen können, durchaus da auch mit in die Vorleistung zu gehen.
Wir haben weit über 1 Milliarde in Private Equity und wir haben mehrere 100 Millionen in Venture Capital.
Ja, ist doch super.
Ja.
Ja. Dann wollte ich nur noch ergänzen, dass wir Clouds nicht nur von Apple und von Amazon und Google haben in Deutschland, sondern durchaus auch große Clouds von der Telekom in Magdeburg beispielsweise und an anderen Orten, die man auch durchaus benutzen kann und wo die Sicherheit, dass die Daten im europäischen Raum bleiben, dann gegebenenfalls doch anders gewährleistet ist, womit ich nicht sagen will, dass man dann den Amerikanern nicht vertrauen kann. Also das würde ich auch nicht tun.
Ist halt, ist
Nur,
halt nur
also
das
wenn man da
Problem.
ganz sicher gehen will, was die staatliche Souveränität anbelangt, gibt es auch ein erfolgreiches deutsches Telekommunikationsunternehmen.
Ja, das Problem ist ja immer die Frage der Anwendungen. Wenn Sie Office-Produkte im Einsatz haben, dann kommen Sie halt an Microsoft nicht wirklich vorbei und auch
Ja.
an der dortigen Cloud nicht. Und ähnliches ist es dann bei Google. Das haben die ja schon alle auch sehr geschickt gemacht. Aber klar, natürlich gibt es für andere Anwendungen, gibt es auch andere Cloud-Lösungen. Deswegen ist es ja auch so, dass man als Unternehmen gut beraten ist, eben nicht nur eine Cloud-Plattform zu haben, sondern mehrere, um dann gegebenenfalls auch Anwendungen unterschiedlich zu machen. Auch das ist natürlich ein Stück weit Herstellung von Souveränität, Abhängigkeit reduzieren.
Wissen Sie denn eigentlich zufällig, wie viele Angriffe auf Ihr IT-System täglich passieren?
Ja, das wissen wir.
Und das ist doch
Wird
eine
nicht,
erhebliche Zahl, die wahrscheinlich mehr als
ist,
zwei
das,
Fälle
das würde ich hier
nicht so
in
sagen
diesem
wollen.
Raum nicht sagen wollen, aber ich kann Ihnen sagen, das ist erheblich und das sind erhebliche Abwehrmaßnahmen natürlich jeden Tag zu bewerkstelligen.
Ja, aber das ist
Das
gut, wenn man sagen kann, man hat es geschafft bis jetzt.
ja,
Der
ist
Iron Dome
aber
Signal Iduna hält.
ja genau, aber wir wissen alle, das Risiko ist da jeden Tag unterwegs und das kann natürlich auch jeden Tag zuschlagen. Sieht man ja auch bei anderen Unternehmen, aber ich glaube schon, dass wir einen sehr hohen Sicherheitsstandard haben. Aber die Angriffe, das sind ja keine gezielten Angriffe, das sind ja Flächenangriffe mit Phishing und solchen Dingen. Das haben wir hier regelmäßig und während die Dinge natürlich auch dank guter Sicherheitstechnik ab.
Haben Sie denn das Gefühl, dass wir schon von den Amerikanern vor allen Dingen abhängig sind bei unserer digitalen Infrastruktur, also insbesondere bei KI jetzt?
Ach, also abhängig, klar, natürlich im Moment, wenn Sie sehen, was wenden wir an, welche Tools wenden wir an, dann ist es ChatGPT und es ist Gemini, das sind natürlich die Amerikaner. Ich sitze eigentlich doch relativ stark mit Blick nach vorne, das, was ja auch von der Schwarzgruppe stark unterstützt wird, auf Aleph Alpha. Das sind sicherlich diejenigen, die am weitesten sind in Deutschland. Das sollte, glaube ich, auch in den letzten Tagen, sollte da deren Chat-GPT, Anführungszeichen, Variante in den Markt gebracht werden. Habe ich jetzt nicht im Detail verfolgt. Also ich glaube schon, dass da was entstehen kann, aber im Moment ist es so, wenn es um künstliche Intelligenz geht und das, was wir darunter im Moment verstehen, auch in der Anwendung haben, das sind wir abhängig von den Amerikanern, ja.
Gibt es irgendwas, von dem Sie sagen würden, das müssen wir in Deutschland jetzt machen, damit wir von der Abhängigkeit ein bisschen wegkommen, jenseits der Tatsache, die wir eben schon gehört haben, von Ihnen Finanzierungsbedingungen verändern, Cloud-Souveränität gegebenenfalls weiter ausbauen,
Ja,
wobei
also
das
ich denke,
Problem da ja an was anderem liegt.
es ist sicherlich wichtig, dass hier diese ganzen Serverfarmen in Deutschland oder zumindest in Europa stehen. Da passiert eine ganze Menge, haben Sie ja nun auch aufgeführt. Es sind ja nicht nur die großen Hyperscaler, sind ja auch die anderen. Da würde ich schon sagen, das muss man unterstützen und man muss dann diese Unternehmen eben auch unterstützen, indem man deren Anwendungen und deren technischen Möglichkeiten dann eben auch nutzt. Aber das gehört so ein bisschen zum nationalen Akt mit dazu,
Genau.
zum Bestreben nationale Souveränität oder zumindest europaweit eine Souveränität, Europe first, könnte man sagen, in Anlehnung an die Amerikaner, da stärker sich zu unterstützen. Aber dieser Appell an die Unternehmen wäre schon wichtig und dann eben auch immer kritisch Dinge hinterfragen und natürlich die Chancen zu sehen, aber die Risiken nicht völlig aus dem Auge zu lassen. Das, glaube ich, ist schon nur bitte in der richtigen Reihenfolge. Erst die Chance und dann gegebenenfalls auch natürlich mit wachem Geist auf die Risiken achten. Denn die Risiken sind natürlich da, die wollen wir nicht wegreden. Also Blauäugigkeit ist da fehl am Platz. Aber jetzt nicht immer nur über die Risiken diskutieren.
Wunderbares Schlusswort, wenn Sie mich fragen.
Ja,
Oder
vielen
gibt es
Dank.
noch was, oder gibt es noch irgendwas, von dem Sie sagen würden, das würde ich gerne
Also ich denke, alles,
noch.
zur künstlichen Intelligenz zu sagen ist, ich kann eigentlich immer nur wieder den Appell an die Menschen appellieren und sagen, bei allem, was ihr mit künstlicher Intelligenz macht, bitte nicht die Maschinen entscheiden lassen. Am Ende muss der Mensch entscheiden. Die künstliche Intelligenz kann helfen, Entscheidungen vorzubereiten, kann ganz anderes Informationssetting zurechtlegen, kann Entscheidungen am Ende des Tages auch besser machen, weil sie auf einer anderen Wissensgrundlage basiert. Aber bitte am Ende des Tages muss der Mensch entscheiden, muss auch der menschliche, der gesunde Menschenverstand Platz greifen. Und die Menschen müssen, und das ist, glaube ich, wichtig, weiter sich gut ausbilden, lernen und Know-how aufbauen, damit am Ende des Tages auch noch die Möglichkeit besteht, Ergebnisse, die die künstliche Intelligenz zeitigt, dann auch in Entscheidungen mit einzubauen und auch noch überprüfen zu können, ob das dann am Ende des Tages auch tatsächlich so sein kann. Der kritische Geist und aufpassen, dass man nicht Fake News und auch Fake Informationen am Ende des Tages unterliegt und auf dieser Basis falsche Entscheidungen.
Vielen Dank Ihnen beiden. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Und ich habe gelernt, viele diskutieren bei der KI darüber, ob sie menschliche Emotionen irgendwann versteht oder nachempfinden kann. Nein, versicherungstechnischer Sprachgebrauch, das ist die erste wichtige große Herausforderung für die KI. Das haben wir gelernt, diese Runde unter anderem. Danke, Frau Zypris, danke, Herr Leitermann, für eine sehr informative Runde, wie ich finde.
Vielen
Ja,
Dank
danke
Ihnen.
Ihnen fürs Organisieren.
Sehr gern. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich vielen Dank. Und wenn Sie ab und zu mal auf Stopp drücken bei der Aufzeichnung, glaube, das lohnt sich, was mitzuschreiben. Aber wir werden es natürlich auch in unserem DUB-Magazin dann noch in schriftlicher Form nachreichen in der nächsten Ausgabe. Bis zum nächsten Mal bei den DUB-Unternehmer-Talks. Tschüss. Bleiben Sie gesund und erfolgreich.